Ich nehme euch mit in eure Schulzeit, keine Angst. Es gibt keine Noten, weder in der Rechtschreibung noch im Inhalt. Erinnert euch vielleicht noch an einen besonders gelungenen Aufsatz, vielleicht auch einen misslungenen. Ich mag mich gut erinnern an einen, wo mein Lehrer draufgeschrieben hat, der Aufsatz ist gut, aber du hast das Thema verfehlt. Ich sehe den Kugelschreiber bis heute, aber ich habe es gleich überwunden. Erinnert euch vielleicht an einen besonders gelungenen Aufsatz oder einen misslungenen. Angenommen, ihr wäret gefordert, wieder mal einen Aufsatz zu schreiben. Unter dem Titel «Vom Leben überrascht». Vom Leben überrascht. Was da wohl unerwartet an frohen Erlebnis für euch kommt. Vom Leben überrascht. Überrascht. Aber vielleicht auch dunkle Erinnerungen, traurige, tragische Begebenheiten, die uns als Hiobsbotschaften überrascht haben. Hiobsbotschaften, wie das gleichnamige Buch von Peter Schultes, wo er erzählt von seinen Erfahrungen als Notfallseelsorger im Kanton Zürich. Vielleicht käme aber in diesem Aufsatz auch zum Vorschein, wie ein lieber Mensch mit uns eine Hiobsgeduld hatte. Vielleicht beim Lernen schwimmen. Vielleicht beim Lernen Skifahren. Oder vielleicht beim Einüben vom 1x1 während dem Abtrocknen mit der Mutter zusammen. Wie würde sich dein Aufsatz entwickeln unter dem Titel «Vom Leben überrascht»? Die Bibel berichtet uns von dem Mann namens Hiob aus dem Land Uz. Übrigens, mein PC hat das Land Uz nicht gern. Es korrigiert es gäng zu Zu. Und ich habe schon einmal entdeckt, wo ich es nicht gemerkt habe, was der Computer gemacht hat. Aus dem Land Uz erzählt es uns von seinen Lebens- und Glaubenserfahrungen. Er hat keinen Aufsatz geschrieben, aber es war sein eigener Wunsch gewesen, das durch meine Worte, das durch mein Erlebnis auf steinerne Tafeln aufgeschrieben würde. Und Gott hat es geschenkt, dass das tatsächlich so geworden ist. Dass sein Erleben, seine Worte, sein Ringen, seine Gebet, sein Unverständnis, sein Anklagen, Verklagen von Gott aufgeschrieben worden ist. Das ist der basierte, sprachlich besondere, schöne, aber herausfordernde Art und Weise von Gesprächen in Poesieform. Aufgeschrieben, notiert, vermutlich dann von Mose, inspiriert von Gott, zu einem ganzen Buch zusammengefügt. In einer neuen Predigtserie werden wir uns dem Mann widmen, seinem Lebensbericht, in allen Tiefen, in aller Weite, wo sie von seinem Leben überrascht worden ist. Höher als erwartet und tiefer als je denkt. Die Geschichte vom Hiob ist im Allgemeinen in den groben Zügen bekannt. Von dem Mann, der alles verloren hat, der von seinen Freunden nicht verstanden worden ist, mehr mit Vorwürfen eingedeckt worden ist, Hiobs Trost geerntet hat, aber keinen echten Trost. Und trotz allen Bemühungen von Satan sich nicht von Gott losgesagt hat. Nicht losgesagt hat. Oft kennen wir das Buch von Hiob aus den ersten paar Versen und den letzten Versen dieser Rahmenerzählung. Der Blick hinter den Vorhang. Werden wir das nächste Mal darüber hören. Der Blick hinter den Vorhang, das, wo wir häufig nicht sehen mit unseren Augen. Und vielleicht noch von dem vielfältig vertonten Bekenntnis, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Vielleicht singt es gerade in euch. Das Buch Hiob besteht aus weiten Teilen, nebst Einleitung und am Schluss der Rahmenerzählung, aus Reden, aus Dialogen. Von Gott mit dem Hiob, von Hiob mit Gott und seinen 3 respektive 4 Freunden. Lange Kapitel sind die Reden aufgeschrieben. Wenn ihr mal das Gefühl habt, ihr kennt jemanden, der viel redet, dann leset mal Hiob. Es ist Herausforderung. Manchmal sprachlich nicht ganz einfach, weil der grösste Teil von Kapitel 3 bis 39 oder 40 in Poesie ist. Ich weiss nicht, wie gern dass ihr Gedicht leset. Und nebst der schönen Melodie auch noch den Inhalt könnt und wollt verstehen. Es kommt noch dazu, dass im Hebräischen Poesie etwas anders funktioniert als im Deutschen. Ich gehe nicht näher darauf ein. Es hat draussen im Foyer so eine Zusammenfassung, eine Hinführung zum Buch Hiob. Ihr dürft euch gerne bedienen. Ich erspare euch aber das, was in vielen Bibeln oder in Kommentaren auch vorne drin ist, so als Einleitungsfrage. Es wird da oder dort etwas drin kommen. Wer es interessiert, darf gerne so eine Hinführung zum Buch Hiob sich bedienen draussen. Der Sören Kierkegaard hat einmal gesagt zum Hiob: Wahrscheinlich muss man Hiob 7-mal in die Ecke werfen und 7-mal wieder herausholen. Haben Sie Hiob gelesen? Lesen Sie ihn, lesen Sie ihn, lesen Sie ihn. Also wenn es uns während dieser Predigtserie mal ein bisschen so geht, mit dem Ecke da hinten, mit hinteren Schmeiss auf ihre Holen, so sind wir in guter Gesellschaft. Aber ich glaube, wir dürfen auch wirklich Mut fassen, uns an das Buch herzuwagen. Uns da oder dort mit dem Leiden identifizieren aus dem eigenen Leben von Menschen, die leiden. Manchmal sind wir ein bisschen wehleidig, oder ich bin manchmal ein bisschen wehleidig. Aber auch von Menschen, die nicht nur wehleidig sind, die das tiefste Leid erfahren, wo einem jedes Wort wegbleibt, wo man nicht mehr weiss, was man soll denken und sagen. Und andererseits regt es uns vielleicht an, das, was über Gott gesagt wird, dass wir für unser Leben Schlüsse ziehen können, Hoffnung gewinnen, Vertrauen gewinnen von dem grossen, allmächtigen Gott, der beschrieben wird, besonders im Zusammenhang mit der Schöpfung, wie grossartig, wie alles überstrahlend unser Gott ist. Es war fast vor 20 Jahren in einem Gebetskreis von einer Gemeinde, wo man sich Woche für Woche getroffen hat. Viele von euch wissen ein bisschen, wie das dort ist. So hat ein Mann, der mir zum Vorbild war da und immer noch geblieben ist, immer wieder mal gebetet: Herr, wir kennen die Geschichte vom Hiob alle gern ab Kapitel 42. Wo du ihm alles wieder schenkst. Lern uns auch die langen Kapitel vom Leiden. 41 Kapitel vorher. Anzunehmen. Durch ein Buch zu stabieren. Und uns an deiner Güte festzuheben. Ein Mann, der zeitweise auch gebetet hat für seine an Krebs erkrankte Frau. Und ich habe mir das Gebet nie aufgeschrieben. Gut, ich habe es ein paar Mal gehört, wenn man Woche für Woche zusammen ist. Aber ich werde das mein Leben lang nicht mehr vergessen. Lehr uns, das Buch Hiob anzunehmen, nicht nur vom letzten Kapitel, sondern von allen Kapiteln, die vorher sind. Die Predigtreihe heute und die kommenden Wochen geht etwa bis an die Adventszeit, immer wieder ein bisschen mit Unterbrechungen, mit Stellvertretungen. Die will uns reinnehmen. Sie kann nicht umfassend auslegen, was in dem Buch Hiob ist. Da langt es einfach die Zeit nicht. Das könnte vielleicht eine 40-teilige Predigt reihen, aber das möchte ich nicht. Aber ein bisschen mehr zeigen, wie 2, 3 Bibelspruchkarten, die man manchmal gerne aufhängt. Weil das Buch Hiob aus verschiedenen Reden, verschiedenen Personen besteht, ist vielleicht eine Gliederung hilfreich. Findet ihr eure Bibel eine? Es hat draussen eben auf dem Zettel 2 verschiedene Gliederungen. Denken wir dran, die Gliederungen, das ist nicht Originaltonbibel. Aber es ist der Versuch, es ist die Beobachtung von Menschen, wie könnte man es ein bisschen einteilen, dass man es besser versteht. Und darum gibt es verschiedene Gliederungen. Aber vielleicht hilft es uns, ein bisschen besser zu verstehen. So werde ich mit euch jetzt heute Morgen auf den ersten, kürzeren Abschnitt hören, wo uns der Mann Hiob ein bisschen näher vorstellt. Ich lese aus dem Buch Hiob. Übrigens, das Buch Hiob ist wohl eines der ältesten Bücher aus der Bibel. Ich lese aus Hiob, Kapitel 1, Verse 1 bis 5. Es war ein Mann aus dem Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter. Und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder, das sind also 1000 Rinder, 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde oder Sklaven. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Gastmahl an jeder in seinem Haus an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin, heiligte die Kinder, machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. 10 Kinder hat er gehabt. Denn Hiob dachte sich, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit und immer wieder. Ein erster Gedanke für heute Morgen, der Hiob, schau auf sein Leben und lern für dich. Ich weiss nicht, wie es euch geht in der gegenwärtigen Zeit, die letzten Jahre, mit dieser unheimlichen Medienflut, die uns tagtäglich begegnet. An jedem Strassenecke gibt es Gratiszeitungen, Radio, Nachrichten, Fernsehen, Internet und so weiter. Eine unheimliche Medienflut. Mir jetzt dürft in der Covid-Zeit noch viel mehr. Ich weiss nicht, wenn ihr es erlebt habt. Am Anfang habe ich manchmal mir gemerkt, wenn sagt der Bundesrat wieder, was man soll oder was man nicht soll. Mittlerweile wo ich manchmal überlege, hat er jetzt schon wieder etwas gesagt oder nicht. Eine unheimliche Medienflut, die manchmal müde macht. Es landet alles, was im hintersten Winkel der Erde passiert, auf dem Küchentisch mit der Tageszeitung oder auf dem Bildschirm oder mit einer Nachricht irgendwo auf einer Smartwatch oder auf dem Handy. Und vieles höre ich gar nicht mehr. Weil ich merke, ich kann es nicht verarbeiten und mein persönlicher Bezug fehlt. Es gibt so das Wort, wenn in China ein Reissack umgeht, ist es morgen in 20 Minuten. Was geht mich das an? Was interessiert mich das? Ganz anders ist, wenn ich jemanden kenne, wo in so Regionen sind, wo etwas passiert. Vor etwa anderthalb Jahren, wenn plötzlich kein Flugzeug mehr fliegt von Bangkok in die Schweiz und ich weiss, mein Götti-Kind ist dort und kann nicht in die Schweiz. Oder wenn man jemanden kennt, der in Afghanistan ist und man wüsste, wie dramatisch das die Situation ist. Da ist es ganz anders, als wenn ich in der Zeitung lese, die Zeitung zutue und meinen Kaffee nehme oder gehe arbeiten. Wenn die persönliche Beziehung da ist, bin ich ganz Ohr, weil die persönliche Verbundenheit da ist. Und ganz Ähnliches will das Buch Hiob mit dem, dass es anfängt, es ist da ein konkreter Mensch aus dem Land Uz mit dem Namen Hiob. Es geht nicht um irgendeinen Mensch irgendwo, wo uns nicht angeht, sondern ganz konkret, das will der Mann uns vorstellen, dass man merkt, das ist eine Verbundenheit. Ich merke, wie es ihm geht. Meine Aufmerksamkeit will geweckt werden. Es geht nicht um irgendetwas irgendwo, wie es immer wieder passiert, sondern es will, dass ich heranlose, aufmerksam werde, was ihm passiert, wie es mir etwas angeht. Das, was klingt am Anfang, wenn es Märchen, es war einmal, ist doch keine Legende. Es geht um eine konkrete Begebenheit. Unser Blick soll dort angezoomt werden. Alle die, die Fotos machen oder filmen, die wissen, wenn man so das grosse Bild fokussiert auf eine Kleinigkeit. Und wenn es das Blümchen ist beim Wandern in den Bergen. Angezoomt. Die ganze Aufmerksamkeit soll auf den einen Punkt sein. Auch wenn bibelkritische Menschen und Ausleger bezweifeln, dass die Hiob gelebt hat, ist für mich klar und deutlich, es geht um eine Geschichte, nicht erfunden, um eine Lebensgeschichte von einem konkreten Mensch in einer konkreten Situation aus dem Land Uz in Edom, wo das liegt heute im heutigen Jordanien. Also schauen wir her und lernen für uns. Ein zweiter Gedanke zu dieser Vorstellung vom Hiob, sein Name, sein Charakter, sein Besitz. Und es kommt auf die Reihenfolge drauf an. Sein Name, sein Charakter, sein Besitz. Die ersten Verse stellen uns den Mann vor mit Namen, Charakter, Besitz. Ich glaube, es ist gut, auf die Reihenfolge zu achten. Manchmal, wenn wir uns einander vorstellen, wenn wir einmal Leute kennenlernen, machen wir es meistens andersrum. Nicht mit Namen, Charakter, Besitz, sondern je nach Kontext, wo wir sind, manchmal eher mit Besitz, mit Namen. Und der Charakter bleibt manchmal unterbelichtet. Im doppelten Sinn. Unterbelichtet im Sinn von oh, nicht beachtet. Oder vielleicht auch unterentwickelt. Wir sind die letzten Tage wieder an einem Geburtstag gesessen. Und da hat es einen Tisch gehabt, wo vieles sich darum drüllt hat. Mein Auto, mein Haus und so weiter. Das darf alles sein. Aber hier wird der Hiob anders vorgestellt. Sein Name, sein Charakter und sein Besitz. Als erstes wird sein Name genannt. Ich weiss nicht, wer von euch als Eltern darüber nachdenkt, hat den Sohn Hiob zu taufen. Hiob heisst, kann man übersetzen mit der Frage, wo ist der Vater? Und mir hat das so treffend gedacht, sein Name, die Bedeutung von seinem Namen. Wo ist der Vater? Wo ist Gott? Das ist doch die Frage, die auch uns immer wieder beschäftigt, wenn Leid in unser Leben kommt. Wo ist jetzt Gott? In der Welt, wenn Not ist, und in unserem eigenen Leben. Wo ist Gott? Wo ist jetzt mein Vater im Himmel, der sagt, wo ist Gott? Oder der Angefochtene, der Hiob, der Angefochtene. Der Angefindete, der Bedrängte. Sein Name ist Berufung. Wer will mit seiner Berufung tauschen? Kein Wunder, dass der Name Hiob noch nie, so viel ich weiß, noch nie unter den Top Tens der Lieblingsnamen gelandet ist für Kinder. Im Gegensatz zu Mia, Emilia und Emma für Mädchen, Noah, Ben und Matteo für junge Männer und Buben. Hiob, gut, da gibt es noch so einen Laden, wo Zeug verkauft. Secondhand, ich weiss es. Aber sonst ist Hiob auch unter Prominenten nicht wirklich verbreitet. Also in diesen Heftchen, die man liest beim Coiffeur oder vielleicht beim Zahnarzt, dort ist selten von einem bekannten Hiob zu lesen. Wir sollen von dem, was uns vorgestellt ist, etwas erfahren, soll uns berühren. Als zweites wird der Hiob mit seinem Charakter vorgestellt. Wie würdest du dich vorstellen mit deinem Charakter? Sein Charakter ist nach der Reihenfolge hier wichtiger wie sein Besitz. Der Luther hat es übersetzt mit, er ist fromm gsi. Oder man könnte auch übersetzen, er hat ein unteiltes Herz gehabt. Ein ungeteiltes Herz. Es gibt ein Lied, wo man das manchmal singt. Ein ungeteiltes Herz. Der Hiob war nicht ein sündloser, perfekter Mensch gewesen. Das hätte er gewusst. Es gibt auch bei ihm keine Ausnahme von dem, was der Paulus viel, viel später gesagt hat. Es gibt nicht einen, der ohne Sünde wäre, außer Jesus. Aber sonst keinen. Auch nicht der Hiob. Aber der Hiob ist ganz einfältig auf Gott ausgerichtet gewesen. Ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt, ich mache es nochmal. Einfältig, ich habe da ein einfältiges Blatt. Es hat Einfalt. Und wenn es einfältig ist, kann man gut auf etwas schauen.
Entschuldigung.
Einfältig. Seither gefällt mir das Wort viel, viel besser. Ich möchte noch ein bisschen mehr einfältig sein. Statt vielfältig. Funktioniert irgendwie nicht so. Es gibt schon Vielfalt, die hilft, aber ihr versteht das Bild. Er ist einfältig auf Gott ausgerichtet, nicht zwiespältig, nicht distanziert. Er ist vollkommen gewesen, so wie es die Bibel häufig sagt, vollkommen nicht in dem, dass er alles richtig gemacht hat, sondern vollkommen eben ungeteilt auf Gott ausgerichtet. Wir wissen es von David auch. Der ist nicht in seinem Leben nicht perfekt gewesen. Aber er hat doch ein unteiltes Herz gehabt auf Gott und bitte darum. Und aus dem heraus wachsen weitere Charaktereigenschaften. Das alte Wort Rechtschaffenheit oder tadellose Sittlichkeit, Aufrichtigkeit, redlich, ohne Hintergedanken. Ohne Hintergedanken. Das heisst, kein frommer Schauspieler. Nicht einer, der nach aussen frömmer ist wie innen. Genau das hat ja der Teufel ihn nachher verleumdet. Der tut ja nur nach aussen so, solange es ihm gut geht, aber in seinem Herz ist er gleich wie alle anderen. Und sagt Gott Tschüss, wenn es ihm nicht mehr gut geht. Der Hiob ist in seinem Charakter oder sein Reichtum nicht verdorben gewesen. Er hat nicht zuerst auf sein Reichtum vertraut, sondern hat einen sauberen, guten Charakter gehabt, der auf Gott vertraut hat. Er hat ein feines Empfinden gehabt für Unrecht, dass er selber schlechte Gedanken wie Schadenfreude als Sünde benennt. Er nennt in seinem Leben Gitz, sexuelles Begehren ohne Wenn und Aber und sagt, ich bekenne das. Und ich weiß, dass es Gott verurteilt. Aber dreimal bekommt der Hiob ein Zeugnis, dass er untadelig, dass er gerecht sie ist vor Gott. Rechtschaffen, gottesfürchtig, das Böse gemieden hat. Gell, wenn man ein Zeugnis überkommt, kommt es manchmal noch ein bisschen darauf an, von wem. Es ist das Zeugnis von Gott über dich, Job. Dreimal. Er ist rechtschaffen, gottesfürchtig. In dem leuchtet ein Vorschatten auf Jesus. Jesus, der Messias, der nicht nur rechtschaffen war, wo nicht nur eine sittliche Tadellosigkeit gelebt hat, sondern Christus, der ganz ohne Sünde war. Hier ist ein qualitativer Unterschied zum Hiob. Christus, der ganz ohne Sünde war und für dich und mich, für uns, zur Sünde gemacht worden ist, damit wir gerecht vor Gott sind. Da ist Hiob ein Prophet auf Christus. Das heisst hier, der Hiob hat Gott gefürchtet, er hat Ehrfurcht gehabt vor Gott. Das ist manchmal ja ein schwieriges Thema, das Gott fürchten. He? Der Unterschied zwischen Angst haben und Ehrfurcht haben. Es hat jemand gesagt, wer Gott wirklich erkennt, muss ihn ehren. Und wer Ehrfurcht vor Gott hat, beweist, dass er ihn wirklich erkannt hat. Wer Gott wirklich erkennt hat, wer sieht, wie groß das Gott ist, muss Ehrfurcht haben. Und ich glaube, das gilt bis heute. Ich komme ein bisschen zu uns. Glaubende haben Ehrfurcht vor Gott. Wahre Glaubende haben trotz aller Freiheit und Unbeschwertheit immer auch Ehrfurcht vor Gott. Und wo das fehlt, haben wir ein Stück weit nicht den Gott, den die Bibel uns vorstellt, hat im Blick, sondern eine eigene Vorstellung, wer Gott ist. Der nahbare Gott, wo wir uns dürfen herbewegen in Christus, ohne Angst, ist gleich nie unser Kumpel. Wenn auch unser Freund, Jesus Christus. Und der Vater im Himmel, wo wir dürfen sagen, aber lieber Vater, ist nie unser Väterli, sondern immer der allmächtige Vater. Und auch wenn Jesus uns kennt und uns alles gibt, was wir brauchen, ist er nie mein Wunscherfüller und Glücklichmacher. Gott ist der Allerhöchste. Und aus dem Bewusstsein hat der Hiob das Böse gemieden. Ist ihm Böse aus dem Weg gegangen, als Ausdruck von seiner Gottfürchtigkeit. Stell dich also ganz auf die Seite von Gott. Dann wirst du, wie ich, in einzelnen Entscheidungen vom Leben auch mehr erkennen, was Gott möchte. Ob in dem nicht ein Schlüssel für unser Leben könnte sein? Je grösser unsere Ehrfurcht vor Gott wird, umso kleiner wird die Anziehungskraft vom Bösen. Oder anders, wenn das Böse sich wieder mal anschleicht, dann erheb in deinem Herz und Mund deinen Gott. Und das Böse wird es schwer haben, bei dir zu landen. Es wird nicht immer gelingen, darum ist Jesus gekommen. Und das Dritte, was wir vom Hiob erfahren, ist gleich sein Reichtum. Seine Zukunft war abgesichert gewesen. Das war ein Mann gewesen, der hat ausgesorgt für sein Erwerbsleben und für sein pensionierte Leben. Der hat seine dritte Säule gehabt. Er war abgesichert mit seinen Söhnen. Es war klar, das Leben kann weiter bestehen, auch wenn das Leben vom Hiob ein Ende nimmt. Seine Familie, sein Segen, sein Erbe wird bestehen mit seinen Söhnen. Und dann hat er auch noch drei Töchter gehabt. Die waren etwas weniger wichtig hier, aber er war ausgesorgt. Was hätte es bedeuten müssen, als er später seine Kinder verliert? Der Hiob verliert seine Zukunft. Im Alten Testament hat jemand Zukunft gehabt, wenn er Kind gehabt. Im Neuen Testament hat sich das geändert. Im Neuen Testament hat jemand Zukunft, wenn er zu Christus gehört. Unabhängig, ob eigene Kinder da sind oder nicht. Christus ist unsere Zukunft. Das hat sich geändert. Christus ist unser Leben. Der Hiob war super reich. Ich komme aus der Region Schaffhausen. Und Schaffhausen hat ein paar Unternehmer gehabt, die sind schweizweit bekannt gewesen, die Christen, dass sie ein gutes Einkommen hatten und manchmal auch Gutes bewirkt haben mit ihrem Einkommen. Vor allem so einem Unternehmer haben wir Jahr für Jahr auch noch den Traubensaft. Die waren bekannt, aber alle die sind nicht mit ihrem Reichtum gegenüber dem Hiob. In wenigen knappen Sätzen wird sein Reichtum zusammengefasst. Sieben Söhne, drei Töchter, sein Viehbestand, eine beachtliche Menge Viecher. Ich habe es mal probiert umzurechnen. Google sei Dank, habe ich so den Durchschnittswert können schauen für Schafe und Geissen, für Kamel, für Rinder, für Esel. Und so mit einem Durchschnittswert bin ich bei der Anzahl von Tieren auf etwa 13 Millionen Franken gekommen. Das kann ja ein bisschen variieren, gell? Es gibt immer die billigen Tiere und die ganz wertvollen. Aber das war also ein rechter Bauernhof. 13 Millionen dazu Angestellte, Bedienstete und so weiter. Aber er war nicht nur mehr reich von dem, was er noch hatte, sondern auch sein Status, sein Einfluss war beachtlich. Ich glaube, wir liegen nicht falsch, wenn wir uns den Hiob vorstellen als einen Fürst oder als einen König. Nicht von Monaco, aber aus dem Land von Uz. Nicht nur von dem, was er besessen hat, sondern auch von dem, was er tun hat. Im Hiob Kapitel 29 heisst es, beschreibt es, was der Hiob gemacht hat. Ich finde es so schön formuliert. Ich lese euch das, Hiob 29. Ich lächelte denen zu, die kein Vertrauen hatten. Dann nahmen sie das Leuchten meines Gesichtes auf. Ich wählte für sie den Weg aus und saß als Haupt über ihnen und thronte wie ein König unter der Kriegsschar, wie einer, der Trauernde tröstet. Ein Fürst. Ein Mann mit Rang und Namen. Aber er soll nicht nur über das definiert sein. Unser Leben soll nicht nur über das definiert sein, was wir besitzen, was uns gehört. Bei Hiob war es untergeordnet unter seinem Charakter. Eigentlich wäre es schön, wenn über jeder Steuererklärung unser Charakter darüber stehen würde. Ich weiss nicht, wie es ankommt, wenn man sie schickt. Bei ihm war es untergeordnet. Und das Letzte für heute, ein Mann, wo seine Nächsten lieb und wichtig sind. Der Hiob als Hausvater oder als Hauspriester. Eine kurze Schilderung aus seinem Familienleben zeigt von etwas vom Hiob als Vater oder als Oberhaupt. Seine Söhne haben ausgiebig und gern gefeiert. Wenn es da heisst, an ihrem Tag haben sie gefeiert, kann man gut an die Geburtstage denken. Das ist ein Synonym für Geburtstag. Und weil er viel hatte, zählt die Zahl, je nachdem, wie die geboren sind, hat es wahrscheinlich fast jeden Monat die Gelegenheit gegeben, um ausgiebig Geburtstag zu feiern. Und vielleicht haben wir besser an eine Feier zu denken, wie sie im Orient ist, wie bei uns in der Schweiz. Apropos Geburtstag, es gibt Verkündiger, die lehren, wir als Christ dürfen wir unseren Geburtstag nicht feiern. Ich bin nicht ganz einverstanden. Die Begründung von dieser Verkündigung ist, dass eben gerade die Kinder am Geburtstag umgekommen sind. Aber ich verstehe es nicht, dass wir darum keinen Geburtstag dürfen feiern. Wir sind nicht mehr abhängig von bestimmten Tagen, die Unglückstage oder Glückstage sind. Wir sind nicht von dem abhängig. Von Glücksbringer oder Unglücksbringer. Aber möglicherweise werden auch wir gefragt, wie das denn wir feiern. Wie feiern wir? Feiern wir vor allem uns selber, was wir sind, was wir haben, was wir möchten? Oder feiern wir vor allem Gottes Gnade in unserem Leben, seine Hilfe bis heute, seine Treue? Ich schreibe es manchmal in ein Geburtstagskärtchen. 80 Jahre Gottes Treue in deinem Leben. Bei mir sind es 47 Jahre Treue. Wenn wir über Geburtstage in der Bibel nachdenken, gibt es schon die ein oder andere Fehlentwicklung. Der Beck beim Pharao, der hat sein Leben gelassen an einem Geburtstag. Der Josef über ihn prophezeit hat. Und der Johannes der Täufer hat schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Geburtstag von der Herodestochter. Fehlentwicklungen. Dass die Geburtstagseindrücke von der Bibel aber nur, weil eine Sache missbraucht wird, heisst nicht, dass man es auch richtig würdigen kann. Aber wir wissen aus unserem eigenen Leben, aus der Zeit vom Hiob, aus unserer Zeit, Feiern, Fest können auch aus dem Ruder laufen. Dass man sich Gott gegenüber oder Menschen gegenüber falsch, sündig verhaltet. Ein zu intensives Feiern von sich selber beinhaltet die Gefahr, dass mein Gott gern kleiner wird und ich gern grösser. Und immer mehr tue, was mich lustet, wie das, was Gott sagt, tu es oder tu es nicht. Nebst dem, wo in der Familie an Gutem war beim Hiob, an der Tagesordnung, wo sie gefeiert haben, ist irgendwo das Gefühl beim Hiob, der Eindruck, vielleicht könnte dort etwas passieren, wo sich zwischen meinen Kindern und Gott stellt. Und er tritt auf als vorbildlicher Hausvater und als Hauspriester. Er sagt, meine Söhne könnten sich versündigt haben und ihrem Herz Gott abgesagt haben. Ich nehme aus dem Satz, sie könnten sich versündigt haben und ihrem Herz Gott abgesagt, nehme ich zwei Sachen. Es gibt also etwas, wo man nach aussen tun, versündigen, wo man sieht. Und dann gibt es etwas, was in unserem Herz passiert, wo man häufig nicht gerade sieht nach aussen. Und ihrem Herzen Gott abgesagt haben. Gott Tschüss gesagt haben. Ich lasse dich schon, aber ich gehe jetzt weiter. Es kann also sein, dass man Sachen tut, die falsch sind, die man sieht. Aber es kann genauso sein, dass Sünde in unserem Herz passiert, wo wir unserem Herz Gott Tschüss gesagt haben. Vielleicht sogar weiterhin in einen Gottesdienst gehen oder in einer Gemeinde sind, aber unserem Herz Gott Tschüss gesagt haben. Wenn der Jonathan geht, so hat er eine Einladung, die noch geht, und nicht, weil er jetzt aus der Predigt läuft. Sünde ist also nicht nur etwas, was äußerlich feststellbar ist, sondern etwas, was passiert im verborgenen Herz von uns. Gott stehen lassen. Und ich staune, wenn der Hiob als Hausvater, als Hauspriester ist. Sein Glaube drüllt sich nicht nur um sich, sondern um die Menschen, die ihm anvertraut sind. Vielleicht bist du nicht Hausvater, aber vielleicht sind andere Menschen dir anvertraut. Beim Arbeiten, in der Nachbarschaft und so weiter. Er glaubt an Gottes Gnade. Merkwürdig finde ich, dass hier kein Wort von der Ermahnung aufgeschrieben ist. Er hat sie erzogen. Vielleicht hat er auch als Vater gedacht, sie sind jetzt erwachsen, es ist gut, wenn ich für sie bete, und sonst sollen sie ihren Weg gehen. Ein Glaubensgeschwister unter uns hat jemand mir gesagt, es gibt Momente, wo man mehr mit Gott über Kind soll reden, wie mit dem Kind über Gott. Das ist nicht eine allgemeingültige Lehre. Es ist gut, wenn man mit unserem Kind über den Glauben redet, aber es gibt Momente, wo es gut ist, wenn man mit Gott über unsere Kinder redet, wie umgekehrt. Seine Kinder, das hat er gewusst, sind dem Herr geweiht gewesen. Und doch hat er gewusst, vielleicht tun sie Sündigen. Die Hiob ist nicht der Meinung gewesen, dass Kinder Gott näher sind, weil sie tadellos sind. Aber er hat geglaubt, dass Gott gnädig ist und ein Opfer annimmt. Heben wir uns daran fest, die Menschen, die wir mit ihnen zusammen unterwegs sind, wo uns lieb wichtig sind, vielleicht sein eigenes Kind, vielleicht sein andere Kind oder Menschen sind trotz ihren Fehler und Sünden unserem Herr geweiht, dort, wo wir sie segnen, unter Gottes Schutz und Segen stellen. Wir beten für sie, letzten Sonntag zum Schulanfang zum Beispiel. Das heisst nicht, dass sie ohne eigenen Glauben gerettet sind, aber es heisst, dass sie das Privileg haben, dass sie einen Vorzug haben, in dem, dass sie gesegnet sind und durch unser Zeugnis etwas von Gott erfahren. Das tat Hiob immer wieder, heisst es. So oft brachte er für sie ein Brandopfer dar. Wir dürfen uns darauf stützen und verlassen, dass Jesus das vollkommene Opfer ein für alle Mal erbracht hat. Sich selber. Der Hiob hat das Tierli gebracht. Jesus hat sich selber gegeben für dich. Darum dürfen wir zu ihm kommen mit Zuversicht. Hiob, ein Mann aus dem Land Uz, an seinem Beispiel dürfen wir lernen, auch für unser Leben.